Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu
dürfen. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Und dann hat sie mir gesagt, hey, ich habe da was, wie sieht's aus? Du, wenn du sagst, ist gut, dann mache ich's. Martha, ich vertraue dir.
Also liebe Grüße an Martha, wenn sie das hier hört. Sie hat jetzt Cem Ujanik und mich hier zusammengebracht. Cem ist Co-Founder gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Fabian Binz und Henry Schmidt bei Urban Ray. Und Cem, als ich die Website aufgemacht habe von euch, da habe ich gedacht, oh, das ist ja cool. Technisches Thema habe ich bisher noch nicht allzu häufig gehabt. Erzähl doch gerne mal, wer du bist und was ihr macht bei Urban Ray. Und herzlich willkommen übrigens hier im Podcast.
Ja, vielen Dank. Hallo erstmal. Ja, ich bin der Cem. Bevor ich mit Urban Ray gestartet habe, also bevor ich damit mal starte direkt ganz zu mir selber einfach nur. Ich habe ganz klassisch Maschinenbau gemacht in Aachen und dann Luft- und Raumfahrttechnik auch in Aachen. Also die typische KOM-Karriere, wie ich immer scherze. Wobei ich aber wirklich direkt nach
K-O-M?
Dem Studium...
Entschuldigung, wofür steht KOM?
Karohemd, die Karohemd-Karriere.
Ach, Karohemd.
Genau. Und aber man muss auch zugeben, wir haben ja direkt nach dem Studium gegründet. Das heißt, ich hatte selber eigentlich auch relativ schnell keine Engineering-Rolle mehr. Mhm. Natürlich hatte ich diese typischen Werkstudent, Praktikant oder wie auch immer. Also diese Hiwi-Tätigkeiten, die jeder hatte, die hatte ich auch. Mhm. Aber ich habe mich sehr viel außeruniversitär engagiert, also viel studentische Organisationen. Ich habe ein Startup während des Studiums gegründet, was jetzt nicht unbedingt gut war fürs Studium. Mhm. Ich meine, wir haben den Abschluss, ist okay.
Okay.
Mutter ist glücklich, von daher all fine.
Das ist wichtig, genau. Aber ihr habt schon Prioritäten gesetzt, höre ich daraus, ja. Okay.
Also ich auf jeden Fall und auch die anderen beiden auch. Ich kann für mich am meisten reden. Ich habe, das Studium war mehr ein Hobby. Ich habe wirklich viel, viel drumherum gemacht. Und das war das auch das Schöne an der WTH, muss man eigentlich sagen. Man hat da sehr viele studentische Organisationen, also sehr viele Möglichkeiten, sich auch zu engagieren in den Gebieten, die man möchte, ob es jetzt ja wirklich technische Themen sind oder auch einfach eher Netzwerken oder irgendwelche Event-Organisationsthemen. Sehr, sehr offen. Und das hat uns natürlich auch geprägt und sehr hilfreich auch für die Luft- und Raumfahrtindustrie, weil Luft- und Raumfahrt ist sehr konservativ. Es sind viele Cases, die eben einfach jahrelange Forschung und Entwicklung brauchen, um am Ende ein bisschen effizienter zu werden, also einfach nur das Bestehende zu optimieren. Während Advanced Air Mobility, also Lufttaxis, der grüne Antrieb oder wie bei uns eben zivile Nutzung von Drohnen, etwas ist, was halt wirklich Impact kreieren kann mit Technologien aus der Luft. Und deswegen wollte ich da immer rein und auch da wieder an der Uni gab es dann halt die Möglichkeit, sich in diesem Gebiet auszutoben. So habe ich auch Henry und Fabian kennengelernt. Und seitdem machen wir auch gemeinsam Urban Ray. Das ist jetzt schon Mai 21, hatten wir die ersten öffentlichen Mittel, um dann wirklich mal Vollgas zu geben. Mhm. Was macht Urban Ray?
Genau, das wäre die nächste Frage, ja. Weil auf dem Foto, das sah cool aus, ne? Also ziemlich große Drohnen. Man kennt sonst so die Jäger vielleicht nutzen, um im Frühjahr die Kitze irgendwie von der Weide zu holen oder so die Hobby-Drohnen, die man kaufen kann. Und das sind ja richtig amtliche Geräte bei euch. Mhm. Dann sag gerne mal, was macht Urban Ray?
Genau, also an sich sind wir keine Drohnen-Company, wir sind ein Logistikunternehmen.
Okay.
Wir bieten Logistik aus der Luft an mit fliegenden Robotern sozusagen und kombinieren diese eben mit der bestehenden Bodeninfrastruktur, also mit Bodenrobotern. Also eine Sache, die wir schnell erkannt haben, war, in der Stadt ist Logistik einfach sehr ineffizient. Man hat sehr, sehr viel Stau, man hat viele, viele Transporter und so weiter schon auf den Straßen und auch nicht genug Leute, man braucht eigentlich noch mal mehr, um das ganze Transportvolumen zu stemmen. Wir haben halt gesagt, um wirklich Städte zu entlasten, muss man eine neue Mobilitätsebene nutzen für Transport, ob es jetzt Personen sind oder Güter. Wir fokussieren uns auf die Güter. Und die einzige Ebene, die noch funktioniert oder offen ist, ist eben die Luft. In dem Boden ist halt wirklich schwer. Das ist einfach sehr, sehr hart, da wirklich Infrastruktur aufzubauen. Aber die Luft ist frei. Deswegen wird sich für uns wirklich Transport in die Luft verlagern. Und diesen Prozess, diese Transition wollen wir beschleunigen. Und dazu entwickeln wir zwei Systeme. Mhm. Einmal unseren fliegenden Roboter, wie gesagt. der eben eigentlich unser fliegender Kurier ist. Er macht die Lieferungen, hat ein sehr einzigartiges Design, ja, wirkt relativ groß, aber ist tatsächlich im Vergleich zu professionellen Drohnen sogar noch im kleineren Bereich. Mhm. Es gibt wesentlich größere noch. Aber wir kombinieren diese Drohne immer mit etwas auf dem Boden, unsere Packstation. Mhm. Das ist wie wirklich eine DHL-Packstation, nur mit einer Landefläche, sodass die Drohne immer automatisiert be- und entladen werden kann. Das heißt, man braucht keinen Mensch, der diese Drohne selbst bedient, was wirklich wichtig ist, weil wir haben einfach den Headcount nicht. Also gerade in Industrienationen wie Deutschland oder auch in Europa generell, es fehlt einfach Kräften oder Kräften generell. Man kann jetzt nicht, man muss einfach diesen Automatisierungsgrad fördern und das schaffen wir mit unserem System. Mhm. Also mit dem fliegenden Roboter, der mit dem stehenden Roboter arbeitet, automatisieren wir Logistik und vernetzen eben in der Logistik Schnittstellen in der Stadt.
Genau. Und was daran ist jetzt nachhaltig? Also ihr werdet, ich weiß nicht, fliegt ihr mit grünem Strom und wie geht ihr mit den Batterien um? Ich nehme an, Tausch der Batterien wird auch Teil des Konzeptes sein, in den Ladestationen vielleicht. Oder also vielleicht kannst du mal erzählen, was daran ist nachhaltiger, wie wenn ein Paketlieferservice mit seinem E-Auto vielleicht in ein paar Jahren in der Gegend herumfährt, dass wir das mal vergleichen, so in groben Zügen.
Genau. Also für uns gibt es Nachhaltigkeit aus zwei Aspekten. Oder Nachhaltigkeit und Impact sind es für uns zwei Aspekte. Einmal gibt es natürlich dieses, woran jeder denkt, diese aktive Nachhaltigkeit, indem wir einfach elektrisch betreiben. Und wenn dann dieser Strom, sage ich mal, aus grünem Strom bezogen wird, dann ist es sehr, sehr nachhaltig. Der Transport selbst. Also man kann das jetzt natürlich immer gegenüberstellen mit den E-Autos. Wenn jetzt alle Transporter nur noch elektrisch betrieben wären, dann ist das vergleichsweise ist ja beides elektrisch, also was soll man da sagen? Deswegen sage ich eigentlich, diese aktive Nachhaltigkeit ist jetzt nicht so das, was uns so besonders ausmacht. Bei uns ist vielmehr die passive Nachhaltigkeit, die wir fördern, dadurch, dass wir wirklich Transport in Städten sehr viel effizienter gestalten. Das heißt, man wirklich auch mal Verkehr von der Straße nehmen kann, ob es jetzt wirklich einfach die Reduktion von zweiter Reihe Parken ist, von so Vans oder auch anderen Themen. Indem wir einfach Volumen in die Luft packen, ist der Boden angenehmer. Mhm. Dadurch ist es ein Infrastrukturplay und mit diesem Infrastrukturplay haben wir ganz andere Level an, sag ich mal, Impact, sowohl in der CO2-Reduktion als auch einfach in diesem klassischen Urban Living. Also Okay. Wenn man öffentliche Spaces für sich zurückgewinnen kann, ob es jetzt Innenstädte sind und so weiter, ein völlig neues Redesign planen kann, weil man einfach noch eine völlig neue Ebene hat, mit der man rechnen kann. Das ist das, was wirklich der große Impact am Ende des Tages ist.
Okay.
Und vielleicht noch ein kleiner Punkt, was man auch noch sagen, dadurch, dass wir in der Medizinlogistik starten, also Krankenhäuser, Labore, Pathologien verbinden, gerne auch da können wir gleich noch ein bisschen drüber quatschen, aber am Ende ist das, was wir da auch machen, ist dann wirklich medizinischen Standard verbessern, selbst in Industrienationen wie Deutschland. Und
das andere, also mich würde zum Thema Nachhaltigkeit interessieren, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, weil das ist durchaus für mich neu, aber beantwortet auch eine Frage, weil ich mir überlegt habe, wenn man eine Tonne Güter über einen E-Van von A nach B transportiert, hat man einen bestimmten CO2-Fußabdruck. Mein Gefühl würde jetzt sagen, wenn ich die gleiche Tonne über Drohnen in die Luft transportiere, dass ich sehr viel mehr Energie brauche, wenn ich das vergleiche miteinander. Die Nachhaltigkeit, die zieht ihr jetzt ab, aber aus einem anderen Vergleich her, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr entlastet Fläche, auch wenn es jetzt darum geht, Städte umzugestalten. Ist das richtig verstanden, dass ihr eure Argumentation für wir sind nachhaltiger als das ursprüngliche Logistikkonzept, dass ihr das aus nicht aus dem direkten CO2-Emissionsvergleich zieht?
Also wenn man es wirklich direkt gegenüberrechnet und genau auch den Vergleich, den du jetzt ziehst, dann könnte man immer sagen, ja klar, ein Van, der 1000 Pakete transportiert, versus eine Drohne, die dann 1000 Mal fliegen muss, um halt 1000 Pakete zu liefern, dass man dann auf das Paket bezogen, ja klar, untergerechnet, ist es dann ähnlich, wenn beide dann auch noch mit Ökostrom beladen sind und so, alles gut, ne? Klar hat dann das E-Auto hat oder E-Van hat natürlich auch nochmal einen CO2-Abdruck, Fußabdruck, genauso auch wie unsere Drohne, das ist alles, muss man gegenüberrechnen, aber es hat halt jetzt nicht so einen riesigen Vor- oder Nachteil. Es geht halt wirklich viel mehr darum, das ganze Logistikkonzept an sich. Also Logistik, wie es heute ist, ist einfach schlecht. Also es ist einfach ineffizient. Man sucht ja wirklich verzweifelt an neuen Lösungen, ob es jetzt wirklich dezentrale Mikrodepots sind. Man will ja immer mehr auch Packstationen haben. Man will eher den Kunden zum Paket bringen und nicht andersrum. Ja, genau. Und das sind so da passiert sehr viel, aber es reicht einfach nicht. Es gibt nicht genug Innovation auf dem Boden, ja, und auch genug Raum auch auf dem Boden, muss man auch einfach, genau, sagen. Und das ist eben das Ding. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben ein neues Flächenkonzept, um durch die Luft viel, viel mehr Dinge zu transportieren. Einfach nur, es geht nur ums Verlagern und das Entlasten am Ende. Und diese Entlastung, die ist halt wirklich dann am Ende das, was diesen riesigen Ausschlag gibt, ja, dann in der Stadt.
Ist auch nicht zu unterschätzen, allein wenn man sich überlegt, wie die Versiegelung von Flächen weiter voranschreitet und wie der Hunger sozusagen der Städte nach Fläche ungebremst scheint, dass dann solche Konzepte interessant sein können, mitzudenken. Bevor wir gleich auf die Beispielebene gehen, Cem, mag ich gerne nochmal eben überlegen, wie ist das jetzt? Wir kennen ja durchaus ähnliche Bilder, die jetzt vielleicht im Inneren entstehen, wenn man dir so zuhört, aus Science-Fiction-Filmen, wo man so sieht, dass also neben dem, man bewegt sich auf dem Boden fort, unterschiedliche Ebenen dadurch zutage treten, dass unterschiedliche Fahrzeuge und fliegende Drohnen und Roboter unterwegs sind. Wie stelle ich mir das vor? Ich habe mal eine Zeit lang mit Fluglotsen gearbeitet, die haben mir so erzählt, dass es so ganz unterschiedliche Sektoren gibt. Gibt es dann auch Sektoren, die für euch freigegeben sind, dass die Drohnen darin fliegen dürfen, woanders nicht? Wie laut sind die? Gibt es irgendwie Sicherheitskonzepte? Wenn irgendjemand sich einen Sport draus macht und sagt, ey, da fliegt eine Drohne oben, die holen wir doch mal vom Himmel. Also wie geht ihr mit solchen Sicherheitsaspekten um?
Also bevor wir gestartet haben, haben wir uns wirklich die Regulatorik sehr genau angeguckt. Das Glück, also wir hatten ein gutes Timing. 2021 wurde neues europäisches Recht dafür beschlossen. Also wirklich dieser ganze, der Betrieb der Drohnen, insbesondere auch in der Stadt, hatte plötzlich einen standardisierten Prozess. Das heißt zwar noch lange nicht, dass die Behörden damit sehr, sehr komfortabel sind, weil es ist ja neu. Sie brauchen selber auch erst Erfahrung damit. Am Ende sind es auch Menschen, die das am Ende genehmigen. Dennoch sind wir in Europa wirklich Vorreiter. Also die letzten 3 Jahre haben wir so viel geschafft auch und die Behörden auch so viel gelernt. Es ist wirklich sehr, sehr standardisiert. Das muss man ja sagen, ist ja Luftfahrt auch. Also Luftfahrt muss extrem sicher ablaufen. Und das ist auch der Fall hier. Wir fliegen unterm Radar im Grunde genommen. Das heißt, also diese ganze Fluglotsen-Thematik ist eigentlich raus. Also alles über dem Radar, klar, das ist wirklich etwas, also das ist jetzt sehr vereinfacht formuliert, aber alles darüber ist wirklich zivil, das wird aufgenommen und so weiter. Ja, da wollen wir auch gar nicht fliegen, das brauchen wir auch nicht. Unter 150 Metern da drum zu fliegen ist schon ganz in Ordnung. Dann gibt es natürlich noch eine untere Grenze, 100 Meter zum Boden ist so eine ungefähre Zahl, die man auch noch hat. Das halten wir auch noch ein, das heißt, in dieser Höhe fliegen wir dann am Ende. Ja, es könnte sein, dass sich dann irgendwann ein paar mehr Flugobjekte tummeln in diesem Bereich. Aber auch dafür ist es dann so, dass es dann wirklich so ein unbemanntes Traffic Management gibt, dass einfach wirklich alle Flugobjekte unterm Radar trotzdem keine Phantome mehr sind, sondern alle über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll miteinander, beziehungsweise nicht reden, aber zumindest wissen, wo die jeweiligen Flugobjekte sind. Daran wird gearbeitet, gerade für den Fall, dass es jetzt bisschen mehr crowded wird. Aber dieses bisschen mehr crowded, das ist einfach echt noch eine Weile hin. Wir kriegen am Ende erste Routen einfach genehmigt und auf diesen Routen fliegt dann kein anderer. Das heißt, wenn wir beispielsweise jetzt mal ein Krankenhaus und ein Labor verbinden, später auch zu dem Beispiel mehr, dann ist das eine fixed route und da fliegen wir und da fliegt auch kein anderer. Das ist dann einfach so, wie es heute ist, bis man eben dieses unbemannte Traffic Management hat und dann alles ein bisschen auflockern kann, weil die fliegenden Objekte nicht mehr Phantome sind.
Und ist das ein Thema für euch oder wird das als Gefahr eingeschätzt, dass von unten irgendwie Witzbolde darauf kommen könnten, irgendwie die Drohnen vom Himmel zu holen?
Ich meine, damit muss man immer rechnen. Es ist eine neue Technologie. Es ist ähnlich wie bei den Scootern, als sie in den Städten waren sie plötzlich, wurden einfach schlecht behandelt. Wir starten eben im Gesundheitsbereich aus mehreren Gründen, weil wir gemerkt haben, okay, wir müssen viel mit der öffentlichen Akzeptanz gehen und Gesundheitsbereich, das versteht einfach jeder. Also jeder will mehr Gesundheit. Wenn man das darüber macht, dann ist das für uns ein Aspekt sozusagen, okay, wer schießt denn jetzt die Drohne vom Himmel? Das könnte eine wichtige Probe sein für einen Patienten. Und das ist so.
Also das ist dann euer Hebel sozusagen, den ihr versucht dann mit reinzubringen, sodass irgendwie klar ist.
Dass zumindest Akzeptanz gefördert wird, weil neue Technologien, gerade auch in Europa, sind eigentlich immer eher, will ich nicht. Also nur, ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Also wir haben zum Beispiel, wir haben zwar eine Kamera in der Drohne, aber sie nimmt gar nichts auf. Das ist nur für den, falls wir mal aus der Entfernung eingreifen müssen im Notfall, dass wir einen Stream haben, um zu wissen, okay, wo landen wir gerade unten. Das ist alles. Okay. Trotzdem ist es halt, die Drohne nimmt mich auf und was weiß ich alles und so.
Ja, genau.
Man darf aber nicht vergessen, dass jedes neue Auto, was hier eigentlich rumfährt, alles Mögliche aufnimmt auf den Straßen. Aber da ist es egal, weil halt ist ein Auto. Kennt man seit zig Jahrzehnten, ist halt, hat man sich dran gewöhnt.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Genau, man muss einfach diese Akzeptanz fördern. Und der Gesundheitsbereich ist sehr gut. Du hast auch gerade Lärm genannt. Das muss man auch direkt adressieren. Wir haben unsere eigenen Rotoren entwickelt. Also das, diese, was in den Löchern entsprechend drin ist. Da haben wir darauf geachtet, dass wir eben diese Lärmwahrnehmung extrem angenehm haben. Wir haben jetzt vor kurzem noch ein Video dazu veröffentlicht, um also wirklich traditionelle oder einkaufbare Rotoren mit unserem eigenen zu vergleichen. Der Lärmunterschied ist immens. Und wenn man da ein paar Mal geflogen ist und merkt, okay, ich bemerke diese Drohne eigentlich gar nicht. Und trotzdem habe ich einen Vorteil, weil ist ja, ich kriege meine Probe schneller oder sowas. Dann hat man eine gewisse Akzeptanz gefördert und dann glauben wir, ist das ein bisschen reduziert, das Risiko. Okay. Vandalismus kann es immer noch geben, ist halt ein krimineller Akt.
Genau.
Kann man nicht komplett
verhindern. Dann lass uns gerne mal auf die Beispielebene gehen. In der letzten Woche war ich in einem Videocall und da wurde erzählt, dass die Helios-Kliniken in Freiburg dabei sind, Drohnen für Blutproben, für den Transport der Blutproben einzusetzen. Da wusste ich ja schon, dass wir beide miteinander reden und habe mich wohl gefragt, ob ihr das seid. Frage ich mal so.
Noch nicht.
Nee. Noch nicht?
Ich glaube, okay.
Dann erzähl mal.
Fliegen, ich weiß nicht, was sie genau in Freiburg machen. Es gibt natürlich ein paar andere, die Cases für die Drohnenlogistik sind wirklich unterschiedlich. Aber gerade in der Medizin geht es insbesondere darum, ja, wichtige Proben. Was sind wichtige Proben? Es können natürlich die alltäglichen Proben sein, wie Blut, Urin, Gewebe, wie auch immer. Da weiß man teilweise auch nicht, was dringend ist und was nicht. Also man nimmt es erstmal auf und denkt sich, okay, ich habe ja noch keine Ahnung, was in diesem Blut ist. Deswegen ist es manchmal doch dringend und wird dann halt schnell mal gemacht. Da gibt viele Routinenthemen auch. Also das sind diese Alltagsthemen. Dann gibt es dann wichtige pathologische Analysen, die schnell durchgeführt werden müssen. Also gerade für so Schnellschnitte. Da wird heute ein Krankenwagen losgeschickt, einfach für eine einzelne Probe. Und dann natürlich noch wichtige Medikamente. Das ist ja auch immer Thema. Was wir gemacht haben, wir haben wirklich also den Gesundheitssektor schnell erkannt, dass das für uns relevant ist. Und wir haben dann Praktika gemacht in den Krankenhäusern und in den Laboren, um einfach die Prozesse besser zu verstehen. Und waren selber sehr überrascht, wie es abläuft, also oder wie ineffizient es tatsächlich heute schon ist. Und wie viel man bezahlt, um einfach genug Ergebnisse zu bekommen. Also auch das Taxi vor dem Krankenhaus, das war nicht auf einen Mensch. Das wartet wirklich auf ein medizinisches Gut. Also es ist wirklich verrückt. Und genau dieses Thema wollen wir adressieren. Also wirklich Krankenhäuser, Labore, Pathologien, Ärztehäuser oder eben auch Apotheken, die dann diese Häuser bedienen, dass wir sie einfach verbinden durch so Point-to-Point-Delivery-Networks. Wir haben dann unsere Stationen quasi und unsere Routen sind dann immer fix und unsere Kuriere fliegen hin und her. Im Grunde genommen ist es Rohrpost durch die Luft. Ad hoc, schnelle Lieferungen.
Das ist ein guter Begriff. Rohrpost durch die Luft, ja.
Genau. Ad hoc, schnelle Lieferungen, wirklich jederzeit. Und auch ein gewisses Tracking dahinter. Das ist halt, was heißt Tracking? Wir sehen nicht die Probe, aber wir sehen halt, okay, das Paket wurde als dringend bezeichnet oder gekennzeichnet. Das heißt, wir können also zeigen, wo das dringende Paket gerade ist und wann es angekommen ist. Also das allein sorgt dafür, dass einfach im Krankenhaus die Patienten schneller Feedback erhalten, die Ärzte natürlich schneller Feedback bekommen, auch Operationen verkürzt werden können, Verweildauer von Patienten verkürzt werden können und teilweise sogar kleinere Labore, die sie in-house noch betreiben, geschlossen werden können, um halt wirklich in so Zeiten, wo das Personal echt Mangel ist und auch gleichzeitig sehr, sehr kostet insgesamt. Es ist viel mehr, es ist nicht nur höher medizinischer Standard, es ist auch gleichzeitig wirklich riesiges Kostenreduktionspotenzial für die Krankenhäuser, die ja echt nicht unbedingt schwarze Zahlen schreiben.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen und als Business Case kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es ist einfach ein Effizienzsprung dann auch dabei und ihr sagt ja auch auf eurer Homepage, dass ihr euch unter anderem dadurch auszeichnet, dass wirklich, was die gesamte Prozesskette anbelangt, ihr die Optimierung vom Anfang bis zum Ende eben auch vor euch habt und das kann ich gut nachvollziehen. Sag mal eben etwas zu eurem Entwicklungsstand. Wenn jetzt ein Kunde von mir, der sehr viele Standorte in Deutschland hat, hellhörig würde und sagen würde, ah, das ist ja spannend, wir hätten auch so, weiß ich nicht, der Transport von Lieferteilen, das kommt jetzt zwar nicht mehr vor, aber ich weiß noch, dass vor einigen Jahrzehnten ein Werkstillstand, weil die Just-in-Time umgestellt hatten gerade und brauchten ganz bestimmte Dinge fürs Band, die sie nicht hatten. Und das war ein Millionenschaden, der da innerhalb eines Tages entstanden ist, weil die Logistikkette unterbrochen war. Wo seid ihr in eurer Unternehmensentwicklung zurzeit? Weil ich auch gesehen habe, Stichwort 2026 wollt ihr an den Markt gehen, aber ihr seid ja schon unterwegs. Also wo seid ihr im Moment in eurer Entwicklungsphase bei Urban Ray?
Also die Entwicklungsphase kann man immer so an regulatorischen Steps eigentlich messen. Mhm. Also was wir jetzt können, ist wirklich, wir sind betriebsfähig für ländliche Regionen, noch nicht für städtische Regionen. Es ist quasi ähnlicher Antrag, muss man sagen, aber trotzdem, also dieser Step ist einfach, man muss sehr viel mehr testen, sehr viel mehr Flugstunden sammeln und zeigen, hey, es passiert kein Ausfall. Oder auch nach gewissen Luftfahrtstandards als Organisation sich auch aufbauen, hatten so ein paar Themen, die man noch hinzufügen muss. Und dieses Städtische, dass man für Städte eben betriebsready ist und auch wirklich erste Netzwerke aufbauen kann, das sehen wir erst in 26. Mhm. Für ländliche Regionen können wir dieses Jahr schon machen. Okay. Also wir sehen halt nur jetzt nicht den großen Case tatsächlich für ländliche Regionen. Mhm. Also gerade im Medizinbereich ist halt, also klar gibt es dann wieder Krankenhäuser, die eher ländlich sind, aber die haben dann am Tag vielleicht 2 oder 3 Lieferungen, die dann für uns relevant sind. Das heißt, für uns macht es nicht so Sinn. Mhm. Ist sehr nischig, aber für die Stadt ist es was anderes. Und in der Stadt, wie gesagt, das ist ja auch ein riesen Vernetzungsthema. Dann geht es nicht mehr nur um Medizin, sondern wenn man irgendwann später auch andere Cases anbieten möchte, lässt es sich ganz gut dort wachsen. Deswegen sagen wir, fokussieren wir uns auf die Stadt, aber wir bereiten unsere Kunden auch schon vor. Also gerade im Gesundheitssektor, 2026 ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Mhm. Und bis dahin wirklich die Routen rechtzeitig auch vorzubereiten, auch wo wir die Station hinstellen. Gegebenenfalls braucht es Baugenehmigungen. Man muss auch mit den jeweiligen Stakeholdern reden. Also wir reden dann eben mit den Partnern, mit denen wir zuerst jetzt arbeiten. Da reden wir direkt auch mit den Städten, um halt wirklich die Stadt dabei zu haben, weil für sie ist das natürlich auch interessant, Smart City, Urban Living. Und um dann auch wieder jegliche anderen Stakeholder in der Kommune für einen zu gewinnen, ob es jetzt die Polizei ist oder die Feuerwehr, wie auch immer. An sich muss man das sehr, sehr früh schon angehen, beziehungsweise man hat auch fast nicht mehr Zeit dafür, wenn man jetzt sagt 26. Und das machen wir heute schon, diese im Rahmen von Vorprojekten. Wenn es dann Sinn macht, wirklich schon vorher irgendwo zu fliegen, weil der Kunde doch ein ländliches Thema hat, dann kann man das ja in diesem Vorprojekt ja direkt schon identifizieren und schon starten. Das heißt, ja, der erste Lieferbetrieb in den Städten geht erst 26 los. Das heißt aber nicht, dass wir nicht heute schon diesen Betrieb auch vorbereiten können.
Ja. Wen würdest du, jetzt hatte Martha ja die Idee, zum jetzigen Zeitpunkt auch den Podcast zu machen. Also, was wäre denn so dein Wunsch, welche Branchen oder welche Personengruppen sich, nachdem unser Gespräch online gegangen ist, verstärkt bei euch melden? Also würdet ihr weiter gerne vertiefen wollen im medizinischen Bereich, dass ihr sagt, ah, kommt zu Urban Ray und sprecht uns an, oder würdet ihr jetzt gerne schon so ein bisschen diversifizieren, oder was wäre so ein Wunsch, wenn du den in den Raum geben könntest?
Also im Grunde genommen, ja, gute Frage. Im Grunde genommen ist es, ich meine, wir haben den Gesundheitsmarkt sehr gut durchdrungen oder auch einfach sehr gut verstanden auch. Wir sind ja wirklich auch aktiv jetzt mittlerweile mit verschiedenen Partnern und Kunden. Und da natürlich jeder, der möchte, gerne einfach, dass man es schon früh genug plant, weil wir können nicht mit 10, 20 Städten gleichzeitig anfangen oder 10, 20 Kunden gleichzeitig. Wir müssen halt früh genug verstehen, wo der Bedarf ist, wie groß es werden kann, um entsprechend das auch für uns auf eine Roadmap zu packen. Alles auf einmal geht halt nicht. Gleiches gilt halt eben auch für andere Partner, ob es jetzt der Industrial Case ist, also Ersatzteillogistik, Produktionslogistik oder auch im Retail-Bereich, wenn man dann irgendwann vielleicht vor Städten gelagerte Städte, Lager oder sowas, dann dezentral in die Städte wieder in unsere Lager irgendwie transportiert oder auch vielleicht einfach nur unsere Packstationen als extra Packstation-Space nutzt, gibt es viele, viele Gedanken, die man da aufgreifen muss oder aufgreifen kann oder auch früh genug aufgreifen kann. Und da denke ich immer, an diesem Vernetzungsthema. Für uns, wenn da eine Packstation steht, in der Stadt, auch wenn es am Ende 26 nur ein Krankenhaus, Labor ist und so weiter, da steht dann eine Packstation, die wird nicht komplett gefüllt sein immer. Man kann das auch gerne auch ein bisschen als dezentrale Lagerfläche für ein DHL vielleicht nutzen oder wie auch immer. Mhm. Man kann da auch noch eine Werbefläche draufschalten. Man kann da auch wirklich Batterien oder Ladestationen dranpacken für so Scooter oder sowas. Alles Mögliche ist denkbar.
Okay. Und das macht ist den Rahmen schöne Vernetzungsgame.
Ja. Genau, das ist das schöne Vernetzungsgame. Und in diesem Vernetzungsgame freue ich mich über jeden, der interessiert ist, da ab 26 oder auch vielleicht früher wirklich unsere Städte der Zukunft zu prägen.
Ja, genau. Okay, dann schauen wir einfach mal, wie die Resonanz so ist. Und der Zeitpunkt, zu dem unser Gespräch online geht, da wirst du schon in Korea gewesen sein. Mhm. Magst du erzählen? Ich nehme an, dass das beruflich ist. Aber wenn es jetzt privat ist und du das nicht benennen möchtest, dann sag einfach. Aber ich nehme mal an, wieso fährst du nach Südkorea?
Ja, das Schöne ist, Urban Ray wird immer mehr zu so einem Thought-Leader in unserer Industrie. Mhm. Und in Korea gibt es jedes Jahr die Drone Show. Und da ist man auf uns aufmerksam geworden und hat uns dann als Speaker eingeladen. Und da bin ich dann auf der Messe und treffe natürlich. Also für mich ist es persönlich interessant, den Markt in Südostasien ein bisschen besser zu verstehen, weil unsere Probleme, die wir jetzt durch die Rapidurbanisierung haben, da gibt es Regionen in der Welt, insbesondere in den Emerging Markets, die diese noch viel stärkere Urbanisierungsfaktoren haben als wir. Mhm. Und deswegen ist es interessant, auch regulatorisch ein bisschen besser zu verstehen. Also es ist so, geht in beide Richtungen. Ich bin dort, bin der Speaker, freue mich aber auch wirklich, andere Stakeholder in dem Markt kennenzulernen oder in anderen Märkten kennenzulernen. Mhm. Und ja, es zeigt auf jeden Fall, dass Urban Ray immer mehr sich etabliert als einer der Thought-Leader in diesem Advanced Mobility-Sektor, aber eben auch in diesem Urban Aerial Logistics-Thema. Und ja, es freut mich auf jeden Fall, dass das immer mehr gesehen wird.
Ja, schön. Dann wünschen wir dir da eine gute Reise gehabt zu haben, sozusagen, jetzt in den verschiedenen Zeitdimensionen, einmal des Jetzt-Sprechens und wann es online geht.
Danke. Vielleicht ein Aspekt, weil du das jetzt gerade noch gesagt hattest, ja, es wird exponentiell passieren und man darf nicht vergessen, es wird aus Deutschland herauskommen. Also man würde ja immer glauben, dass Deutschland oder Europa bürokratisch eher weiter hinten sind, aber aufgrund dieser Regulatorik, die wir heute haben, hier in Europa, und das ist wirklich das modernste Rahmenwerk weltweit, also selbst die USA hängt 1 bis 2 Jahre hinterher.
Okay.
Ja,
okay.
Das ist für uns, also darf man nicht vergessen, wenn man das richtig macht, kann Urban Logistics, durch die Luft insbesondere, oder generell das ganze Thema Drone Operations, eine weitere Säule werden für Europa, insbesondere auch für Deutschland, weil sie wirklich die meisten Anträge bearbeiten und die meisten Erfahrungen mitsammeln.
Das finde ich spannend, nochmal zu hören.
Genau, was wirklich schön ist, weil gerade für so einen Hightech-Standort, wo halt Automatisierung immer wichtiger wird und man merkt, die Innovation liegt hier auch und sie kann auch durchgeführt werden, wenn man das wirklich gemeinsam anpackt, dann ist das so ein Riesenthema. Und dann ist es nicht wieder USA und Co., sondern es ist halt, es ist Deutschland, es ist Europa. Und das ist, darf man nicht vergessen.
Das tut gut, das mal zu hören, ne? Dass man solche Beispiele auch hat, weil zum Beispiel in Forschung, Medizin, in allen möglichen anderen Bereichen ist es ja durchaus auch anders, dass man sagt, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt der freundlichste, der wirtschaftsfreundlichste Standort. Durchaus auch mit komplexen Argumenten, die damit eine Rolle spielen können. Gleichwohl, ich finde das spannend, nochmal so zu hören, wie da eure Einschätzung ist, weil das ja wirklich eine positive Rahmenbedingung ist, eben auch unter anderem für euer Geschäftsmodell dabei.
Definitiv, definitiv.
Ja. Ja, cool. Dann danke dir und ich drücke euch die Daumen und bin gespannt, dann so mitzukriegen, wie die Entwicklungen weiterlaufen. Liebe Grüße an Martha und vielen Dank, das war cool.
Ja, ebenso. Hat mich sehr gefreut und freue mich auf jeden Fall auf das Resultat.
Ich mich auch. Cool. Okay, soweit.
Ja, gut.
Mach's gut, Cem. Bis dann.
Vielen Dank.
Ja, ciao.
Bis bald. Ciao.
Wenn euch auch dieses Gespräch gefallen hat und ihr diesen Podcast Die Zeit ist jetzt auch unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr einfach machen, indem ihr dem Podcast folgt, dieses Glockensymbol aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Folge online geht. Und natürlich gerne anderen Menschen hiervon zu erzählen, dass auch sie dieses tun, damit die Community weiter wachsen kann und gerade gute Beispiele wie diese rund um nachhaltige Themen immer mehr Menschen erreichen.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.